Hallo und herzlich willkommen zum Trecker Talk Podcast des New Ideas Think Tank, einem auf die Landtechnik, ja generell die Off-Highway-Branche spezialisierten Beratungsunternehmen. Dieser Podcast ist für alle Landtechnik-Professionals und Begeisterte, die wissen wollen, wie die Branche tickt. Hier erfahren Sie einzigartige Hintergrundinformationen aus erster Hand von den entscheidenden Köpfen der nationalen und internationalen Landtechnikhersteller und Händler. Dadurch bekommen Sie mehr Sicherheit in Ihren Entscheidungen, die Sie auf die Überholspur in eine erfolgreiche Zukunft bringt. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
Mein Name ist Dieter Denzer. Als heutigen Podcast-Gast dürfen mein Geschäftsführerkollege Ilja Führer und ich wieder einmal einen überaus interessanten Gesprächspartner begrüßen. Dr. Tobias Töpfer. Er ist Direktor Agricultural Systems bei IAV. Eines der ersten Start-ups in Deutschland, als Ausgründer der Technischen Universität Berlin, am 26. September 1983 bereits eingetragen. Arbeitet die Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr mittlerweile seit 40 Jahren an der Mobilität der Zukunft. Grüß Gott, Herr Dr. Töpfer.
Hallo, Herr Denzer. Hallo, Herr Führer.
Hallo.
Herr Dr. Töpfer, als ein global führendes Engineering-Partner entwickelt IAV die Mobilität der Zukunft und dies auch in der Landwirtschaft. Nehmen Sie uns mit auf die Reise. Wohin geht denn die Mobilität der Zukunft, auch bei uns im Agribusiness?
Ja, erst einmal vielen Dank für die Gelegenheit heute hier, den Podcast mit Ihnen aufnehmen zu können. Freue ich mich sehr drüber. Mobilität der Zukunft, ja, das sagte schon so ein bisschen. Unser Unternehmen IAV kommt aus der Automobilindustrie. Wir sind jetzt in diesem Jahr 40 Jahre alt geworden und haben eine rasante Historie hinter uns. In den letzten 40 Jahren hat sich das Unternehmen von einem kleinen Startup in ein großes, weltweit agierendes Unternehmen gewandelt. Wir sind aktuell etwas über 7000 Mitarbeiter, sind an über 20 Standorten vertreten.
Weltweit. Welchen Ländern übrigens?
Also unser Hauptsitz, unser Stammsitz ist in Deutschland. In Berlin ist die Zentrale, in Gifhorn die größte Niederlassung bzw. größte Entwicklungszentrum. Dann
ist nicht weit weg von VW, glaube ich.
Ja, gell? Genau. Und Volkswagen ist auch einer unserer größten oder der größte Shareholder des Unternehmens. Wir sind eine GmbH und Volkswagen ist der größte Shareholder. Mit 50%, 50, nicht 51, das ist immer wichtig. Wir sind neutral unterwegs und können für jeden anderen Hersteller auf der Welt arbeiten. Genau, und neben Deutschland sind wir auch in den USA aktiv, in Brasilien aktiv, in Polen aktiv, in den asiatischen Ländern aktiv, in China, in Japan und haben an ganz vielen Standorten, auch die ich jetzt nicht genannt habe, Dependancen, Entwicklungszentren und Büros, wo wir unsere Kunden dann lokal unterstützen. Wir versuchen, den globalen Footprint unserer Kunden mitzugehen und versuchen dort aktiv zu sein, wo unsere Kunden es auch sind.
Ja, Sie kommen aus dem Automobilbereich. Bessere Mobilität, CO2-Neutralität, glaube ich, sind jetzt da die ganz großen Überschriften, oder?
Genau, also wir sind gewachsen in den letzten 40 Jahren im Automobilbereich, haben mal angefangen mit dem klassischen Powertrain, also die IAV wurde mal gegründet als ein Institut, was sich mit Verbrennungskraftmaschinen beschäftigt hat. Da sind wir heute immer noch stark, aber viel stärker sind wir heute inzwischen im Bereich Software und Elektronik. Das sind so, ich sag mal, die Kernkompetenzen, die IAV in den letzten Jahren sehr, sehr ausgeprägt entwickelt hat. Und wir haben festgestellt, dass das Automobil natürlich ein schönes Zuhause für unsere Ingenieure ist, aber wir neben dem Automobil auch andere Branchen aufbauen wollen. Und hier haben wir uns ganz bewusst auch für die Agrarbranche entschieden, die wir jetzt sukzessive oder wo wir unsere Aktivitäten jetzt sukzessive erweitern. Die Agrarbranche ist für uns nicht neu. Wir liefern schon seit über 10 Jahren Terminals als Produkt in die Agrarbranche.
Ich wollte jetzt gerade fragen, so, wo ist denn so, was Sie aus dem Automotivbereich rüber transferieren in die Landtechnik? Also Terminal ist vielleicht da ein bisschen mehr tiefer einsteigen, ja?
Ja, generell Elektronik, ja, kann man mal sehr gut transferieren, als ob es jetzt Terminals sind oder Bedien- und Anzeigesysteme, wie wir es nennen, oder ob es generell Elektronik, Steuergeräte, Sensorik, irgendwelche Systeme, die dafür sorgen, dass Objekte erkannt werden und solche Sachen. Das kann man sehr gut transferieren, aber generell haben wir gesagt, im Bereich Agrarsysteme, so überschreiben wir meinen Verantwortungsbereich, im Bereich Agrarsysteme sind wir aktiv, vor allen Dingen unter den beiden großen Überschriften Automatisierung und Dekarbonisierung. Dekarbonisierung oder Defossilisierung, wie man es auch immer bezeichnen mag, fokussiert klar auf den Powertrain. Also wie bekommen wir den Antriebsstrang?
Motor und Getriebe? Oder?
Genau, den komplette Powertrain, quasi von der Energiewandlung bis hin zum Antrieb, bis hin zum Endantrieb, zum Rad oder zum anderen.
Aber Zukunft, Herr Dr. Töpfer, hat ja heute ein anderes Design. Wir haben ja heute auch Themen in der Landtechnik, die elektrifiziert werden. Wo steht ihr denn dort im Bereich der Landtechnik?
Sie meinen bei der Elektrifizierung?
Beispielsweise.
Ja, also die Elektrifizierung ist natürlich, wie man so schön sagt, unser Home-Turf. Dadurch, dass wir aus der Automobilindustrie kommen und hier die ersten Schritte der Elektrifizierung bei allen wichtigen Kunden mitgemacht haben, haben wir hier über Jahre viel Erfahrung aufnehmen können. Wir haben ein eigenes Produkt, wir haben einen elektrifizierten Antriebsstrang für kommerziell eingesetzte Busse, den wir verkaufen, wo wir die ganze Systemkompetenz darstellen konnten. Und es ist jetzt so, dass wir unseren Kunden auch helfen, elektrische Antriebskonzepte für Agrarmaschinen zu entwickeln und in die Serie zu bringen. Das ist natürlich ein schwieriges Feld, weil nicht jede Maschine sich elektrifizieren lässt und das nur in ganz gezielten Randbereichen.
Ist es die Maschine oder das Antriebsmaschine oder ist es dann jetzt das Implement, das Gerät?
Oder die Funktion? Ja. Was wird elektrifiziert?
Alles. Also ich glaube, hier darf man nichts ausschließen.
Aber ihr macht ja schon das, da gibt es ja konkrete Arbeiten, ja, konkrete Projekte, oder?
Ja, es gibt konkrete Projekte. Wir unterliegen natürlich immer der Geheimhaltung und dürfen hier in so einem Format natürlich nicht berichten, für welche Kunden wir wie arbeiten. Aber generell sind die Themen natürlich, ich sag mal, vom ersten Schritt, wie könnte ein Konzept der Elektrifizierung aussehen, ob es jetzt ein Implement ist oder meinetwegen ein kleiner Schlepper. Wie sieht ein sehr günstiges und praktikables System aus, weil Elektrifizierung kostet immer viel Geld dem Endkunden. Und hier muss man natürlich gucken, wie schafft man das robust mit möglichst viel installierter Leistung, aber so kostengünstig wie möglich ins Ziel zu kommen. Und da haben wir uns spezialisiert, haben gute Ansätze auch mit einem guten Systems Engineering und guten Prozessen davor und vor allen Dingen auch einem guten Netzwerk an Lieferanteninformationen, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen können.
Ja, ich meine, da merkt man ja, also was wir jetzt mitkriegen, auch dass man da hybride Konzepte auch hat, das heißt, sprich, du hast vorne, egal wie das Fahrzeug die Energie gewinnt, aber letztlich geht es dann so über eine Elektrifizierung des Implements weiter, also sprich, die Übertragung nicht wie jetzt mit Zapfwelle oder mit Hydraulik, sondern da tatsächlich, da sind jetzt, glaube ich, läuft viel im Bereich, dass hinten die Arbeitsgeräte elektrisch angetrieben werden.
Ja, sehr viel Potenzial, insbesondere in der Regelungstechnik. Ja, elektrische Antriebe sehr fein zu regeln, ist sehr gut und einfach möglich. Und vor allen Dingen, man kann auch über die Stromaufnahme dann unterschiedliche Drehmomente auch erfassen und sich Informationen aus dem landtechnischen Prozess zurückführen, wo man dann eine gute Prozesssteuerung realisieren kann.
Düngerstreuer, Pflanzenschutzgeräte, Mähwerke, selbst Drillmaschinen, also wenn man schaut, wo heute eigentlich schon elektrifizierte Antriebe denkbar sind. Und da mischt ihr auch überall mit.
Ja, wir mischen da mit. Allerdings ist die Welt nicht immer so rosa-rot. Man kann alles elektrifizieren natürlich, aber am Ende muss es einer bezahlen. Und gegen eine einfache mechanische Verbindung oder eine hydraulische Verbindung ist man bei der Elektrifizierung kostenmäßig immer nachteilig.
Aber gut, wenn wir in die Bereiche Section Control oder solche Dinge gehen, dann kannst du eigentlich fast nicht mehr an der Elektronik vorbei, oder?
Ja, Herr Denzer, was ich sagen wollte ist, die Elektrifizierung ist gut und sinnvoll. Wir dürfen natürlich nicht überall mit dem gleichen Maßstab messen und wir müssen einfach gezielte oder eher maßgeschneiderte Lösung für den Kunden finden. Weil was nutzt das, wenn wir einen ähnlichen Effekt haben wie jetzt in der Automobilindustrie, wo sich der elektrische Antrieb in manchen Fällen gar nicht rechnet für den Endkunden und somit die Verkaufszahlen der elektrifizierten Fahrzeuge oder der elektrischen Fahrzeuge.
Die Annahmebereitschaft sinken. nicht mehr da ist, oder? Der Kunden.
Und das können wir uns in unserem Bereich der Agrarbranche gar nicht leisten, weil wir ja eine Total Cost of Ownership Kalkulation der Endkunden haben. Und hier ist es ja ganz, ganz wichtig, dass wir ja am Ende mehr als eine schwarze Null hinten rauskommt für den Endkunden.
Sie haben ja das Stichwort der Dekarbonisierung schon vorhin schon mal angesprochen. Wie kann es aus Sicht, IAV-Sicht, wie kann das gelingen, dass wir Schritte in der Landtechnik oder in der Landwirtschaft vorwärts kommen?
Wo
arbeiten Ihre Ingenieurskollegen?
An vielen Themen. Generell muss man sagen, die Dekarbonisierung oder das Verlangen, keinen lokalen CO2-Ausstoß mehr zu haben an der Maschine, das muss man immer... Also man muss immer erstmal diskutieren, wie ist die Betrachtungsgrenze. Also betrachte ich jetzt die Maschine an sich oder betrachte ich auch, wie wird der Kraftstoff erzeugt und so weiter. Also wie ist meine Bilanzgrenze? Und wenn ich dafür sorgen will, dass die Atmosphäre nicht weiter mit fossilen Energieträgern und dem CO2-Ausstoß belastet wird, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich kann Kraftstoffe herstellen, sogenannte, wir nennen sie immer Future Fuels, ne, im Volksmund auch E-Fuels genannt oder sonstiges.
HVO.
HVO wäre ein Vertreter davon. Solche Sachen kann ich promoten und kann die bestehenden Verbrennungskonzepte anpassen. Das ist eine relativ leichte Aufgabe, je nachdem, welchen Kraftstoff man hier einsetzt. Kann man aber die bestehende Struktur der Maschine erhalten. Das ist, glaube ich, ein gängiger Weg. Man kann auch neue Konzepte gehen in Richtung Brennstoffzelle.
Also oder IAV?
Hier muss ich wirklich sagen Mann, weil wir als IAV unterstützen unsere Kunden auf dem Weg dorthin. Mhm. Wir bringen an dieser Stelle keine eigenen Produkte in den Markt, die dann ein Endkunde kaufen
kann. Also kein Motor oder so.
Genau. Also wo wir unsere Kunden unterstützen, ist mit Elektronik an der Stelle. Also wenn es gezielt Bedarfe gibt nach Steuergeräten zum Beispiel in dem Punkt, dann gibt es auch Produkte aus unserem Haus, aber wir werden nicht in größere Systeme gehen und hier Produkte anbieten, Stand heute. Der Markt entwickelt sich, wir entwickeln uns. Die Geschichte der IAV war immer von Veränderungen geprägt. Wir haben jetzt gerade auch wieder eine neue Geschäftsführung bekommen, die auch neue Impulse sicherlich mitbringt. Und von daher will ich heute nicht sagen, was morgen passiert. Aber Stand heute liefern wir die Elektronikkomponenten für solche Systeme. Und genau, dann gibt es die E-Fuels auf der einen Seite, um zurückzukommen zum Thema. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich, ich sag mal, Wasserstoffkonzepte. Das sind ja auch Future Fuels mit Brennstoffzellen und Wasserstoffverbrennung. Beides Konzepte, die gerade bei energieintensiven Anwendungen immer kritisch zu betrachten sind, weil die Energie, der Energieinhalt vom Wasserstoff ist halt deutlich geringer pro Volumen als bei flüssigen Kraftstoffen. Und somit ist die Speicherfähigkeit auf den Maschinen in den heutigen Konzepten relativ schwierig darstellbar.
Sie haben noch Methangas, LNG haben Sie nicht angesprochen.
Ja, Methan ist sehr interessant. Also gerade wenn man sagt, man hat grünen Wasserstoff, dann ist die Herstellung von Methan relativ einfach daraus. Und Methan könnte schon wirklich interessant sein für die Agrarbranche.
Es gibt ja schon serienmäßige, ein Hersteller können wir, das bis dato nur einer serienmäßig macht. Ja. New Holland hat ja Methangas-Konzept ja schon am Markt. Ist das für Sie und für IAV, ist das future-fähig?
Future-fähig?
Zukunftsfähig?
Ja, kann es sein. Kann es sein, ja, wenn die Infrastruktur passt, kann es das sein. Aber aus meiner Sicht ein Baustein. Ne? Also es wird nicht mehr so wie heute sein, dass man eine flächendeckende Lösung für alle Konzepte hat und das ist der Dieselkraftstoff, sondern es wird sehr anwendungsbezogene Lösung geben. Stand heute.
Wo würde da Ihr Engineering ansetzen? In welchen Bereichen?
Also
oder setzt an, weil ich denke, Sie beschäftigen sich ja damit.
Also beim Thema Powertrain, da kommen wir ja auch her, da sind wir vor vielen Jahren mal gestartet, haben wir eine ganze Menge Kompetenz. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Testeinrichtung für alle Antriebsstränge, die man so sich vorstellen kann, also angefangen vom klassischen Verbrennungsmotor, wo wir eigene Prüfstände haben, wo wir eigene Prüfeinrichtungen haben, die zum Beispiel auch Höhe simulieren können oder andere Sachen. Wir können elektrische Antriebe sehr gut
testen. Temperatur, oder?
Temperatur natürlich gar kein Problem, das können alle unsere Prüfstände. Wir haben sehr smarte Lösungen in Richtung Abtestung von elektrischen Antriebssträngen, wo wir sagen können, wir können ganze elektrische Verbunde sehr einfach testen, ohne groß teure Prüfeinrichtungen für lange Zeit zu blockieren. Das ist eine große Kompetenz von uns. Und ja, am Ende sind es die Tools und Methoden, die über Jahre gewachsen sind und die es relativ einfach machen, solche Antriebsstränge in die wirklich robuste Serie zu bringen. Ja, weil darauf kommt es an, dass der Kunde ein verlässliches Produkt hat.
Ja, wir sind im Digitalzeitalter, da kommt ja noch eine weitere Komponente, das digitale Know-how dazu.
Sie meinen,
alles, was in dem Bereich, in der Digitalisierung passiert, also wenn wir über eben Antriebsstrang reden, dann, wenn man sich schaut, was über CVT und so weiter, also alles, da hat doch ganz viel, ist doch ganz viel Digitalisierungs-Know-how dabei.
Die Steuerung der Antriebsstränge, ja. Ja, das ist ja im Prinzip das, was man heute macht. Wenn man eine Anpassung macht in Richtung neuen Kraftstoff zum Beispiel, ne? Wenn man jetzt mal über ein Future Fuel nachdenkt, dann würde man ja eine Hardware-Anpassung machen, also in der Regel das Einspritzsystem anpassen, die Aufladegruppe anpassen und solche Sachen. Aber natürlich die Software. Die Software und die Datensätze. Also wann bringe ich meinen Kraftstoff ein, mit welchen Parametern arbeite ich da, und das ist das, wo wir aus dem Vollen schöpfen können, weil da liegen halt viele Jahre Erfahrung in den Schubladen und vor allen Dingen in den Köpfen meiner Kollegen. Ja, das ist wirklich ein Themengebiet, was eine lange Historie bei uns hat.
Wenn wir über Digitalisierung reden, dann, was man ja merkt, also wir hatten ja durchaus ja jetzt auch in der Landtechnik mehrere Unternehmen, die ja von Cyberkriminalität ja letztlich wirklich gebeutelt wurden. Ich glaube, das ist auch ein spezielles Thema, gerade im Automobilbereich, was sich gut auf die Landtechnik übertragen lässt, oder? Also von IAV.
Ja, in der Tat. Cybersecurity ist ein Thema, wo wir in den letzten Jahren viel Kompetenz aufbauen konnten. Cybersecurity wird immer wichtiger. Die entsprechenden Regulatorien kommen ja auch in der Landtechnik. Da war der Pkw-Markt deutlich weiter vorne und früher. Da können wir von den Erfahrungen der Pkw-Kollegen profitieren. Das ist immer ein Ansatz, den wir wählen, dass wir sagen, okay, wir schauen, welche Themen sind transferierbar zwischen der Automobilindustrie oder auch anderen Industrien, die wir bedienen, und der Agrarbranche. Kann man Themen 1:1 spielen? Muss man Ergänzungen haben oder muss man... Oder kann man vielleicht nur die Tools und Methoden mitnehmen in die Agrarbranche? Beim Thema Cybersecurity
funktioniert. Können wir das mal vielleicht mit Blick auf Telemetrie, weil das ist ja etwas, alle Hersteller beschäftigen sich ja und übertragen ja Fernwartung und. Das ist ja ein idealer Ansatzpunkt eigentlich für Cyberkriminalität.
Ja, das könnte sein. Das kommt ein bisschen drauf an, wie die Kommunikationsstruktur und die Softwarestruktur gebaut ist. Am Ende will man ja verhindern, dass die Maschine an sich gehackt wird und dass die Maschine Sachen macht, die der Operator nicht will.
Nicht möchte,
genau. Ja, genau. Und ob jetzt die Kommunikation von Schlagdaten wirklich an einer Stelle passiert, die Maschine beeinflusst, das stelle ich mal in Frage. Weil ich denke, die Maschine an sich wird eigensicher sein und wird dann einfach die Daten übertragen in eine nicht so hoch abgesicherte Schnittstelle, auch wenn ich da kein Experte bin, vermute ich das. Aber die eigentliche Maschinenbedienung, die wird auf einem oder die muss auf einem höher abgesicherten Bereich der Steuerung liegen.
Das bedeutet ja, was Sie sagen, dass die Hersteller von Landtechnik im Prinzip eine viel feinere, eine besser geschützte Architektur der Elektronik künftig liefern und verbauen müssen.
Absolut, ja. Also teilweise ist das ja heute schon der Fall, ja. Aber auch in Zukunft wird dieses Thema Cybersecurity und vor allen Dingen, ja, wie stelle ich sicher, dass alle meine Software-Updates auch vernünftig in die Serie einfließen. Also Stichwort Software-Update-Management-System wird hier eine größere Rolle spielen in Zukunft. Und auch hier können Erfahrungen aus dem Automobil übertragen werden in die Agrarbranche.
Ja, das ist eine Technologie, die Sachen abzusichern, oder? Die Softwareübertragung. Weil das ist ja gang und gäbe.
Ja, das ist eher ein prozessuales.
Genau, glaube ich, bei PKWs, aber in der Landtechnik, glaube ich, ist das nicht in allen Bereichen gang und gäbe.
Ja, also dadurch, dass wir einige Hersteller kennen, wissen wir, dass es da kein homogenes Bild gibt in der Branche. Aber das ist, ich glaube, eher ein methodischer Ansatz. Ne? Also hier geht es um Prozesse.
Genau,
wie sichert man das ab? Das ist weniger eine Technologie, aber das muss halt sauber aufgestellt werden. Das ist auch ein Thema, wo wir uns stark aufstellen, weil wir merken, dass viele Landtechnikhersteller gar nicht die eigene Größe haben, um sich diesem Thema wirklich so intensiv zu widmen, wie man sich
notwendig wäre.
Widmen muss, ja. Weil die Entwicklungskapazitäten da gar nicht da sind. Und hier versuchen wir auch Leistungsangebote darzustellen, die ja schnell greifbar sind.
Ich finde das sehr interessant. Können Sie vielleicht für unsere Zuhörer, können wir das mit einem Beispiel mal deutlich machen, was Ihre Dienstleistung in dem Bereich wäre? Wenn wir über Sicherheit allgemein reden, über Cyberschutz, was wären die Themen, die IAV einem Landmaschinenhersteller, der Fahrzeuge hat, mobile Fahrzeuge hat, die von einer Person betrieben werden, die nicht autonom sind, wie würde das aussehen?
Ich versuche es mal an einem Beispiel festzumachen, wie wir normalerweise in Projekte rangehen. Also es gibt einen Kontakt mit einem Landtechnikhersteller zum Thema, sagen wir mal, Cybersecurity oder anderen Themen.
Prozesse.
Oder Prozesse. Ja. Man würde sich dann erstmal treffen. Meistens ist es so, dass die Landtechnikhersteller noch nicht ganz genau wissen, was sie brauchen, beziehungsweise sie wissen, was sie brauchen, aber sie können es vielleicht noch nicht so richtig abgrenzen, um mit einem Partner zusammenzuarbeiten, weil am Ende muss ja ein Gewerk formuliert werden und dieses Gewerk wird dann bei IAV beauftragt oder bei einem Marktbegleiter von uns und dieses Gewerk muss dann sauber abgeliefert werden. Also das Gewerk muss sauber beschrieben werden. Dabei unterstützen wir häufig auch, dass wir sagen, okay, das sind die Reglementarien, die gelten und an denen müssen wir uns orientieren. Das habt ihr schon, das braucht ihr noch, um die Reglementarien zu erfüllen. Und wir schreiben jetzt zusammen einfach mal auf, was ihr braucht, in Form eines Lastenheftes, genau. Dann erfolgt eine ordentliche Abfrage bei unterschiedlichen Herstellern. Wir bieten darauf an, machen einen vernünftigen Gewerk und wenn wir dann das Rennen gewinnen und das beste Angebot machen, dann gehen wir in die Umsetzung und dann begleiten wir unseren Kunden bei der Umsetzung der Prozesse, der Software-Tools. Wir schreiben die Software, wir können die Software schreiben. Alles ist variabel. Also wir adaptieren sehr, sehr stark an den Kunden. Wir sind nicht vorgeprägt und sagen, das machen wir immer so und so, sondern wir wissen ganz genau, die Kunden haben unterschiedliche Anforderungen, haben unterschiedliche Vorarbeiten, haben unterschiedliche Präferenzen, wie sie mit Partnern zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich das, was uns ausmacht. Wir diese Flexibilität hier immer wieder uns an den Kunden zu adaptieren.
Stichwort gerade, der Kollege Führer hat es ja gerade schon genannt, das war das Thema autonomer Fahrzeugsteuerung und da hat ja, sag jetzt mal, da war ja schon, ist ja ziemlich mal forciert worden im Automobilbereich und ich glaube, da lässt sich ja, oder Sie machen das ja auch, da arbeiten Sie, glaube ich, schon auch an Projekten dran, dass sich ja da viel auch in die Landtechnik übertragen lässt, in Maschinen und also können Sie da mal ein bisschen, ich weiß, aber zumindest das, was Sie sagen können, ohne dass einer Geheimhaltungsverordnung unterliegt.
Ja, ich fange mal mit dem Big Picture an. Wir haben bei IAV 7.600 Mitarbeiter, 80% davon sind ungefähr Ingenieure und wir teilen uns in drei große Bereiche auf. Das ist einmal der Bereich Powertrain, einmal der Bereich Software und der dritte Bereich ist der Bereich, ich sag mal, des hochautomatisierten Fahrens. Ja. Und alles, was da von Level 1 bis 5 dazugehört. So. Und um es mal ganz einfach zu beschreiben. Und wir haben also eine Vielzahl an Ingenieuren, die tagtäglich an diesen schwierigen Herausforderungen arbeiten. Wie bekommen wir die Mobilität der Zukunft hochautomatisiert oder autonom hin, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Und hier gibt es natürlich auch Leute, die für uns im Bereich Agrar aktiv sind. Und hier ist ganz interessant, wenn man darüber nachdenkt, wie sind die Herausforderungen in diesen beiden Branchen. Ja, ich führe mal gerne das Beispiel an, was ich von einem guten Kollegen gehört habe, der das sehr prägnant beschrieben hat. Er meinte, auf dem Feld musst du über Hindernisse herüberfahren. Du kannst nicht bei jeder durchgeschossenen Pflanze anhalten oder bei jedem Hindernis, was einfach auf dem Feld liegt, sondern du musst erkennen und entscheiden, ob du darüber fährst. Auf der Straße ist das anders. Auf der Straße kannst du eigentlich davon ausgehen, wenn irgendwas auf der Straße liegt, kannst du da nicht rüberfahren. Schon aus Sicherheitsgründen. Und das mag nicht in allen Belangen so sein, aber das beschreibt diesen Unterschied ganz gut. Von daher sind
also plastisch.
Plastisch, ja, genau. Ja. Auf dem Feld sind die Herausforderungen ganz andere. Ich habe nicht so viel Verkehr, aber ich habe eine viel komplexere Umgebung. Ich habe nicht diesen klaren Raum, nicht diese Abgrenzung. Und von daher müssen die Kompetenzen der Mitarbeiter andere sein. Und wir versuchen...
Kann die gleiche Sensorik benutzt werden? Oder benutzt ihr die?
Jein, also da gibt es ja unterschiedliche Konzepte, welche Sensorik man verwendet, also kamerabasierte oder LIDAR-basierte Sensorik werden von unterschiedlichen Herstellern favorisiert, je nachdem mit welchem Ziel. Aktuell fokussiert sich natürlich erstmal alles auf die Zugeinrichtung, ne? Also das autonome Fahren auf dem Feld.
Eggboots, Stichwort.
Richtig. Wir arbeiten ja noch nicht autonom, sondern wir stellen ja einen Arbeitsprozess aktuell ein, der dann irgendwie funktioniert. Der nächste Schritt muss ja sein, und das ist ja eigentlich der wichtige Schritt, den Arbeitsprozess zu automatisieren.
Also momentan haben wir nur das Zugfahrzeug,
genau,
eigentlich
autonom. Genau, ja. Und wir brauchen ja einen Arbeitsprozess, der automatisiert ist, um dann auch die ein bisschen komplexeren Arbeitsaufgaben zu erledigen. Aktuell wird das Grubbern automatisiert, vielleicht ein paar andere einfache Aufgaben automatisiert, aber das kann ja nicht die Zukunft sein. Das ist der erste Schritt, das ist auch gut, um Erfahrung zu sammeln, aber für die Zukunft muss es halt auch mehr sein, und da geht es dann darum, den Arbeitsprozess zu automatisieren. Und meine Kollegen, die faszinieren mich immer wieder, weil sie sagen, Tobias, wir können einzelne Prozesse hier übertragen, und hier haben wir auch wirklich was Cooles aus der Großserie, aus dem PKW, was wir übertragen können, wo wir unseren Kunden echt schnell helfen konnten. Auf der anderen Seite gibt es wieder Sachen, wo sie sagen, wow, das passt gar nicht, und hier müssen wir auch mit einer ganz anderen Idee anfangen, weil wir haben es versucht, wie wir es im PKW gemacht haben, und es ist brachial gescheitert. Und da gibt es ja keine Lehrbücher, sondern man muss die Erfahrung einmal gemacht haben. Und das ist das, was ich immer wieder faszinierend finde, wenn ich mit den Kollegen dort ins Gespräch gehe.
Ich meine, auf der Agritechnica wissen wir, und zeigt IAV ja ein Beispiel aus Farming 4.0, eben ein Erdbeer. Weil um das, was man gesagt hat, hochautonom und Gerät. Und da ist ja dieser Erdbeer-Ernteroboter, Pflückroboter, den zeigt ihr ja auf der Agritechnica.
Ja, das ist auch ein bisschen unser Stolz, muss man sagen. Generell zur Agritechnica, wir werden zwei Stände dort haben. Wir werden einmal in der Halle 15 sein. Dort werden wir einen Gemeinschaftsstand haben. Zum einen zeigen wir ein neues Konzept von einem neuen Bedien- und Anzeigesystem für Agraranwendung, was sehr coole Features hat.
Darf ich es übersetzen? Wir reden von einem Terminal?
Genau, wir reden von einem...
brillanten Usability.
Das war jetzt gerade so
ein Terminal
so ein bisschen umschrieben. Wir reden von einer neuen Form vom vom Terminal.
Genau, und das wird auf der einen Seite des Standes zu sehen sein, auf der anderen Seite werden wir Engineering Service Themen darstellen, also zum Beispiel das ganze Thema Cyber Security, Software Update Management Systeme, funktionale Sicherheit, Software, Elektronik und so weiter, das werden wir alles dort zeigen. Werden unterschiedliche Sachen präsentieren, haben auch einen schönen Showcase, wie ich finde, wo wir einfach mal zeigen, wie wir vielleicht eine Anwendung der Zukunft gestalten würden, um mit den Besuchern auch ins Gespräch zu kommen und mal ein bisschen Feedback abzuholen. Und auf der anderen Seite werden wir in Halle 21 den Erdbeerroboter haben. Der Erdbeerroboter ist ein Erntroboter für Erdbeeren. Den haben wir selber entwickelt. Der Ansatz war, hier in die Produktreife zu kommen. Und was mich besonders stolz macht an diesem Erdbeerroboter, ist die hohe Wertschöpfung im Haus. Also wir haben die Computer Vision, wir haben die Software, wir haben die ganze Robotik, wir haben eigentlich alles außer das Fahrgestell selber gemacht und sind jetzt hier seit 2 Jahren mit einer sehr tollen Mannschaft unterwegs gewesen und haben diesen Ernteroboter ja bis ganz kurz vor die Produktreife gebracht und suchen jetzt quasi für den nächsten Schritt die richtigen Partner, die auch den richtigen Marktzugang haben, weil wir als großes Engineering-Unternehmen...
Erdbeerroboter, vielleicht können Sie da noch ein bisschen das Spezifische erläutern. Das ist, wir reden hier nicht vom Pflücken von Feld praktisch, sondern so, wir reden von in Beeten, sondern wir reden von Stellagenanbau, oder?
Richtig,
also senkrecht.
Genau, also der Trend im Erdbeeranbau, das mussten wir auch die letzten Jahre lernen, geht natürlich von der Bodenhaltung weg in die Stellage. Das hat unterschiedliche Gründe. Am Ende sind wir jetzt hier in einem geschützten Bereich, entweder unter Folie oder auch im Gewächshaus, je nachdem, in welchem Land man zu Hause ist, ist die eine oder andere Art dann überwiegend. Wir haben einen Erdbeerpflückroboter entwickelt, der im Prinzip durch die Reihen fährt, wo die Erdbeeren in einer Stellage angebaut werden.
Also senkrecht.
Eine Art Vertical Farming.
Ja, wobei es keine Ebenen übereinander gibt, sondern alles quasi in einer Ebene.
Weil es gibt schon Stellagen tatsächlich auch in 2 Etagen. Also das wäre dann der nächste Schritt für den Roboter.
Das wäre der nächste Schritt, glaube ich, relativ einfach zu bewerkstelligen. Aber unsere Kooperationspartner, die uns bei der Entwicklung mit ihrem eigenen Erdbeeranbau unterstützt haben, weil wir dort die Möglichkeit hatten zu testen über mehrere Jahre. Die machen das noch in einer Ebene, das funktioniert auch ganz gut. Ja, und unser Erdbeerpflückroboter fährt dann durch die Reihen, erkennt die roten Erdbeeren.
Wir reden davon, da ist KI, kommt ziemlich viel KI zum Einsatz, oder?
Absolut. Wir machen ein Foto quasi von der aktuellen Situation, interpretieren dann die Erdbeeren und sagen, okay, die Erdbeere ist reif, die ist noch nicht so reif oder sie ist vielleicht schon angegangen, beschädigt. Die dürfen wir natürlich nicht pflücken, weil unser Anspruch ist, wir wollen nur die Erdbeeren pflücken, die dann auch verkaufsfähig sind. Und diese verkaufsfähigen Erdbeeren, die legen wir dann direkt in die Verkaufsschale, sodass die Erdbeeren dann danach direkt verkaufsfähig sind. Wir wiegen jede Erdbeere, wir machen ein Foto von jeder Erdbeere, sodass nachgelagerte Funktionen wie eine Prädiktion der Erntemenge am nächsten Tag super einfach möglich sind. Und wir haben somit mit diesem Erdbeerpflückroboter einen Sensor im Feld, der es ermöglicht, wirklich so viele Informationen auch über Krankheiten in Zukunft zu sammeln und dem Landwirt die Möglichkeit zu geben, seine Anbauprozesse noch zu optimieren.
Vor allem haben Sie was sonst keiner hat. Sie haben den Zuwachs. Sie können rückwirkend betrachten, in welcher Zeit nimmt die Frucht wie viel zu.
Ja, das stimmt. Also die Informationen, die man aus der Beere und aus dem Pflanzenbau da ziehen kann mit solcher Technik, die ist so vielfältig, das ist im Prinzip der Big Data Ansatz. Man sammelt alles und wenn man es dann gut auswerten kann, da liegen ganz viele Geschäftsmodelle noch im Argen, über die wir uns heute noch gar keine Gedanken gemacht haben, weil wir uns in den letzten Jahren sehr stark auf die Technologie fokussiert haben und versucht haben, die wirklich auch herausfordernde Erntesituation zu meistern. Wir sind jetzt aber an einem Punkt, wo wir sagen, Mission erledigt. Wir können gut ernten, wir haben Qualitätsgrade, die sich wirklich sehen lassen können und sind stolz auf unser Gerät.
Herr Dr. Töpfer, was war die Intention? Sie haben ja, IAV hat ja auch schon an Feldschwarmlösungen gearbeitet, die autonom arbeiten. Was war denn die Intention, dieses Produkt, diesen Erdbeerntroboter quasi jetzt kurz vor die Serienreife zu treiben und das Projekt so aufzunehmen?
Die Intention war einfach, wir haben überlegt, wie können wir bestehende Kompetenzen in andere Bereiche auch übertragen. Und wir haben eine tiefe Technologiekompetenz in Richtung KI, in Richtung Robotik, Software und so weiter im Haus. Und jetzt haben wir uns eine Spielwiese gesucht, wo wir die anwenden konnten.
Testen.
Ja, es gibt ja das Thema, also man hat doch sicherlich mit reingespielt, das Thema Mindestlohn oder fehlende Arbeitskräfte im Erntebereich, oder? Das war doch bestimmt
als zweite Motivation.
Okay.
Dänzer, muss ich ganz ehrlich
zugeben. Technologie war vorrangig.
Okay. Am Ende sind wir ein Technologieunternehmen. Wir wollen Technik machen. Wir wollen Hochtechnologie machen und wir wollen unsere Kunden mit technischen Lösungen begeistern und motivieren, mit uns zusammenzuarbeiten. Und dieser Ernteroboter hat natürlich einen positiven Business Case und ist für den Landwirt essentiell. Ohne Ernterobotik werden wir in einigen Jahren in Deutschland keinen Erdbeerenbaum mehr haben, weil sich das keiner mehr leisten kann und weil wir die Erntehelfer nicht mehr finden, die wir eigentlich brauchen. Und von daher haben wir auf dem Weg gemerkt, wie wichtig unsere Entwicklung hier eigentlich ist und wie groß eigentlich auch der Beitrag von IAV ist, hier diese Situation zu mildern. Und der Übertrag von der Erdbeere auf eine andere...
Ich wollte jetzt gerade fragen, das ist doch wahrscheinlich auch denkbar, alles, was vertikal angebaut wird, oder?
Also wir haben neben der Software auch die Hardware gemacht. Also von daher können wir den Robotikarm oder den Roboterarm auch sehr individuell anpassen. Wenn Sie unseren Stand besuchen, dann sehen Sie einen sehr, sehr kompakten Roboterarm, der explizit für diese Anwendung ausgelegt ist und auch perfekt gestaltet aus meiner Sicht. Den finden Sie so auf dem Markt nicht, weil diese Anwendung, die gibt es nicht normal. Und von daher wissen wir, wie man den Arm auch an die Pflanzsituation anpasst. Also wir brauchen jetzt hier keine maschinengerechte Pflanzenzucht, sondern wir können unsere Maschine an die Pflanzenzucht anpassen.
Von was für ein, sag jetzt mal, Time to Market reden wir jetzt da noch?
Naja,
also gibt es den schon zum Kaufen?
Nein, Sie können ihn bei uns noch nicht kaufen. Also wir haben entschlossen, den nicht unter dem Namen IAV zu verkaufen. Das ist relativ klar. Das hat einfach den Hintergrund, weil wir den Marktzugang, also den direkten Kontakt mit den Landwirten nicht haben. Wir sind ein Technologieunternehmen, arbeiten für die großen OEMs der Welt und versuchen, die technischen Lösungen zu bringen.
Also Sie suchen praktisch jetzt momentan noch jemanden, der das herstellt, vertreibt und serviciert. Ist das richtig?
Genau, es gibt unterschiedliche Modelle. Im Detail kann ich da jetzt noch nicht drüber sprechen, weil wir auch im Vorfeld der AG-Techniker viele interessante Gespräche noch führen darüber, wie wir die Zukunft gestalten. Ich bin zuversichtlich, dass uns da ein guter Move gelingt und wir dieses Thema dann auch in die Serie begleiten können und alle Entwickler dann irgendwann stolz sagen können, ja, das ist von uns gemacht und es dann auch weitergeht mit anderen Früchten.
Das glaube ich auch. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema.
Gerade aber dieser Ansatz, dass die Ingenieure etwas bauen, und da möchte ich nochmal zurückkommen auf das Terminal. Also Sie haben das nur ganz kurz gestreift, aber was kommt denn da Neues? Was sind denn die, wenn Sie sagen, Sie haben ein völlig neues Konzept oder ein neues Terminal, was können wir uns darunter vorstellen oder die Zuhörer?
Naja, zum einen sind so Funktionen, die sich vielleicht ein bisschen banal anhören. Wir haben ja ein Terminal im Programm, was man bei uns auch kaufen kann und was wir auch an einem
Kunden... Nicht bei Ihnen, sondern was man letztlich eingebaut findet, oder?
Ja, man findet es eingebaut, aber Sie können es auch direkt bei uns kaufen.
Okay.
Wir haben ja die Möglichkeit, das auch im Direktangebot zu haben. Aber Es kommt immer ein bisschen auf die Kundenkonstellation drauf an, aber was wir jetzt anbieten, ist einmal ein Terminal, was deutlich performanter ist, also was dem Zeitgeist entspricht, was auch ready ist für die Zukunft und für die Anforderungen der Landwirtschaft. Was
zum Beispiel, was macht es mehr einsatzfähig oder für zukunftsgerechter?
Die Rechenperformance.
Okay, Rechnerleistung.
Die Rechnerleistung ist auf jeden Fall deutlich höher als das, was wir jetzt an Bord haben. Wir
Größenordnung, wie viel mehr?
Das ist, da muss ich leider passen. Das kann ich gar nicht sagen. Moment, da würde ich Ihnen empfehlen, bei uns auf den Stand G34 in Halle 15 zu kommen. Da wird mein lieber Kollege, der Frank Büter, vor Ort sein. Das ist der geistige Vater dieses Geräts. Und der kann Ihnen dann auch in Richtung Hardware-Ausstattung eine ganze Menge sagen. Wir werden brillanter auf jeden Fall sein, also das Display wird deutlich klarer und brillanter sein. Wir werden ein schönes Konzept haben, dass das Display auch sehr robust ist. Wir werden ein Konzept haben, dass wir auch Funktionen bedienen können, die eine gewisse funktionale Sicherheit erfordern.
Also sprich Richtung Cybersecurity auch schon.
Ja, Cybersecurity gedacht. Ist da nicht eher, also eher die funktionale Sicherheit, dass man sagt, okay, wenn eine Funktion, wir sprechen hier von einem Touchscreen, und wenn eine Funktion funktional sicher sein muss, also das heißt hier eine Gefährdung von Leib und Leben irgendwie im Raum steht, dann war es in der Vergangenheit bei vielen Anbietern nicht der Fall, dass man das über einen Touchscreen machen kann, weil Rückverfolgbarkeit, Sicherheit und so ist nicht gegeben. Und hier in dem Fall mit unserem Terminal können wir das dann anbieten. Mhm. Das ist ein großes USP dieses Terminals.
Da ja der Kunde, also der Landwirt, eigentlich das nicht kaufen kann, also wen erhoffen Sie sich denn eigentlich als Besucher auf Ihre Stände?
Ja, ganz viele Leute. Also in der Regel sind unsere Kunden natürlich die OEMs. Wir fühlen uns besonders wohl in dem mittleren...
Ich glaube, die Halle 15 ist ja Systems und Components.
Genau.
Also das ist ja schon so, eigentlich, dass da mehr die Einkäufer, die Entwickler und so weiter, glaube ich, sich da, ich will nicht sagen verirren in die Halle, aber sondern die gezielt ansteuern wahrscheinlich, oder?
Also so ein Terminal ist kein Sensor, den man aus der Schublade kauft und dann in seine Maschinen verbaut. Ne? Mhm. Das muss klar sein, da gehört eine Software dazu, da gehört Applikationssoftware dazu, da gehört eine Basissoftware dazu, die immer auch zum Restsystem der Maschine passen muss. Und von daher gibt es immer noch ein Stück eine Reise, die wir mit dem Hersteller zusammen gehen müssen.
Ne? Zum Beispiel Pflanzenschutzgeräte, Technikhersteller, aber ist es auch für Traktoren, als Terminal ist es für alle Bereiche denkbar?
Genau, wir haben unterschiedliche Ausprägungen im Portfolio ist zu viel gesagt, weil die Terminals natürlich nicht hundertprozentig fertig sind.
Ist das Hardware jetzt in der Form, oder?
Ja, die Hardware ist schon einigermaßen gefreezed, nur am Ende müssen wir den Anwendungsfall uns anschauen. Und es macht keinen Sinn, für eine sehr einfache Anwendung mit einer hochperformanten Rechenleistung an den Start zu gehen, weil das kostet nur unendlich Geld. Wir müssen hier einen guten Kompromiss finden und müssen hier ein Terminal dann so abspecken, dass es genau für diese Anwendung passt.
Also sprich das Zauberwort oder wie immer, oder das allgemeine Wort, der Customized, wie man immer so auf den Kunden zugeschnitten oder auf den also letztlich, und der Kunde ist in dem Fall Der Gerätehersteller oder der Traktorenhersteller.
Genau, wir liefern gerne ans Band. Ja, also wir können als Supplier hier fungieren. Das machen wir auch schon seit vielen Jahren für andere Kunden. Und wir können da die Endanwendung und die Software dann bis ans Band liefern, auch zeitgerecht, so wie sich das gehört. Und können hier unsere Rolle als Tier 1 einnehmen.
Mhm. Ja, das... Dann freuen wir uns mal. Also wir sind auch schon gespannt. Also wir werden sicherlich, Ilja, wir werden mal auf den beiden Ständen vorbeischauen, mit Sicherheit auf der Agritechnica. Wünsche Ihnen, dass Sie viele, eben aus der Branche und die jetzt dann den Podcast anhören, dass die das als zur Anregung nehmen, um mal bei Ihnen vorbeizuschauen im November. In dem Fall, das war der Trecker Talk Podcast mit Dr. Tobias Töpfer. Uns gibt es schon bald wieder überall, wo es Podcasts gibt, und natürlich auch auf der Homepage von New Ideas Think Tank. Dort finden Sie übrigens im Online-Archiv auch alle bisherigen Podcasts und Ausgaben des Trecker Talk. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie uns wohlgesonnen. Ihr Dieter Denzer.
Ja, vielen Dank. Das war ein gutes Gespräch.
Auch von mir. Dankeschön. Vielen Dank.